Ich kann ja nichts dafür. Meine Idee war es auch nicht. Dornenkrone, Peitsche, Folter. Auf meinem Mist ist das nicht gewachsen. Ist auch irgendwie komisch. Da kommt so ein Mensch, Jesus, erzählt, heilt und behauptet, er sei Gott. Und dann lässt er sich umherschieben wie ein Stück Vieh. Von Pontius nach Pilatus, zwischendurch noch Herodes. Gehandelt wird auch noch. Wollt ihr lieber einen freien Mörder oder wollt ihr diesen Jesus? Fehlen nur noch die Ersteigerungsgebote. Und dann die Diplomatie. Ich weiß zwar, dass Jesus unschuldig ist, aber wenn ich ihm zustimme, schlecht für mein Image. Und wer will schon sämtliche Beziehungen aufs Spiel setzen, nur wegen Jesus? Was will der eigentlich? Ein Gott, der sich selbst nicht helfen kann? Guckt zu, wie ihm die Kleider vom Leib gerissen werden, wie man darum lost, hört, wie die Leute über ihn herziehen. Und dann will er uns helfen? Da haben die Leute, die dabei waren, doch einen klaren Durchblick gehabt. Der stirbt wie jeder Mensch, noch dazu ein Verbrecher. Klopft große Sprüche, wie manche Menschen auch, aber bei einigen steht wenigstens was dahinter. Er lebt schon ein paar Jährchen unter Menschen, aber die Menschenkenntnisse, die hat er nicht. Er hätte sich ja wenigstens rausreden können, aber er stellt die typische menschliche Frage, warum? Folglich, er war ein Mensch und weiter nichts. Von ein paar hervorragenden Hilfsaktionen und neuen Ideen einmal abgesehen. Einwände, Fragen an Gott, kommt aber nichts. Er schweigt. Und jetzt hat es ihm die Sprache verschlagen. Keine Erklärungen, keine Rechtfertigung, keine Erläuterung, keine Drohung mit seiner Allmacht, nichts. Wenn er da nicht mal was sagt, ist das ziemlich, naja, er ist ja selber schuld. Und grausam, was den Vater betrifft. Wie kann man denn seinen eigenen Sohn töten oder opfern oder was auch immer? Die Menschen dadurch retten, dass man Blut vergießt? Unvorstellbar. In der heutigen Zeit auch gar nicht angebracht. Noch dazu, welcher Mensch soll das bitte annehmen? Egal, meine Schuld ist es jedenfalls nicht. Ich habe doch nicht gebrüllt, kreuzigt ihn. Ich habe auch keine Entscheidung getroffen, weder für noch gegen Jesus. Ich brauche keine Opfer. Mein Kerbholz ist rein. Da wird Gott staunen. Noch was. Verraten hätte ich Jesus nicht. Ich habe ja nichts gegen ihn, so wie Judas. War der engste Freund und hat ihn ans Messer geliefert. Ich hätte eher gehandelt wie Petrus. Der hat Jesus wenigstens verteidigt. Also, wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen.
Thank you. Ich lese aus Jesaja 53. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtete und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinem Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern. Als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Eine tiefe Stille liegt über den heutigen Tag. Die Erde erbebt, der Tempelvorhang reißt mitten in zwei, denn der Sohn Gottes steigt hinab in tiefe Finsternis. Er steigt hinab ins Reich des Todes. Er sucht uns alle, weil wir im Schatten von Kummer und Angst, von Krankheit und Unglück und in der Furcht vor Krieg und Untergang leben. Dort sucht er uns, um mit uns zu leiden und uns zu ermutigen. Denn Gott lässt uns nicht im Stich. Im Tod Jesu suchen wir Kraft. Denn letztlich ist auch seine Leidensgeschichte ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Begrüße Sie zum Karfreitagsgottesdienst, heute hier in der Freien Evangelischen Gemeinde am Körner Hellweg. Ich freue mich, dass wir heute Abend bei diesem schönen Wetter den Weg hier hingefunden haben. Man hätte jetzt durchaus draußen auf der Terrasse sitzen können, vielleicht ein Glas Wein trinken, guter Dinge sein. Aber Sie haben sich darauf eingelassen, hier hinzukommen, um darüber nachzudenken, was damals passiert ist. Für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Ist das Spott? Ist das Hohn in moderner Art und Weise? Begegnet uns das nicht immer wieder, wenn wir über unseren Glauben reden, wenn über Glauben geredet wird? Die Anerkennung Jesus, ja, es gab ihn, aber nun gut, was habe ich damit zu tun? Oder hören wir diesen Text aus Jesaja? Fürwahr, er hat alle meine Sünden, meine Missetat auf sich genommen. Eine Riesenspanne ist das. Ich möchte Sie einladen, mit uns diesen Gottesdienst zu erleben. Zu erleben, zu hören, zu erfahren. Jesus hat was mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Das, was geschehen ist, trifft mich unmittelbar. Ich möchte zum Anfang mit uns beten und bitte Sie, dazu aufzustehen. Danke, Vater, dass wir an diesem Abend zur Ruhe kommen, Stille finden, hören dürfen. Du hast gesagt, da wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Herr, ich wünsche mir, dass wir dich hautnah erleben, dass wir dich erfahren, dass es uns unter die Haut geht, was damals passiert ist, was du für uns getan hast. Herr, du bist Mensch geworden und du hast gelitten. Du bist ans Kreuz gegangen, den schrecklichsten Tod erlitten, den man sich vorstellen kann. Und das für mich. Herr, ich möchte das glauben, ich möchte das erfahren. Es soll mein Leben prägen und ich möchte es weitersagen können. Danke, Herr, dass du zu uns redest, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du für uns da bist und dass du Gedanken des Friedens über uns hast. Lass uns das erfahren, heute in der Gemeinschaft miteinander. Amen. Wir wollen gemeinsam singen, das erste angeschlagene Lied. Wir werden es gleich hier lesen. O Haupt voll Blut und Wunden. Wir werden heute alte Lieder singen, alte Choräle singen. Ich habe sie ganz bewusst ausgesucht. Zum einen, weil ich persönlich sie gerne singe, weil ich damit groß geworden bin. Aber zum anderen auch, weil sie einfach vom Text her genau das widerspiegeln, was eigentlich passiert ist. Dass sie uns mit hineinnehmen in die Schmerzen, in das Leid, in das, was Karfreitag passiert ist. Singen Sie nicht nur einfach die Lieder, sondern lesen Sie diese Texte, lassen Sie den Text auch auf sich wirken. Wir werden auch bei diesem Lied schon die Kollekte einsammeln.
sehen jetzt einen Ausschnitt aus dem Jesus-Film von Campus für Christus. Danach folgt meine Andacht.
Vielen Dank, komm schon, schneller! Schneller! Los, Bruder, los! Schneller! Los, auflesen, schneller! Weiter! Schneller! Komm schon, los! Los! Jetzt du, geh schon! Weiter!
Vergib ihnen, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Anderen hat er geholfen. Nun soll er sich selbst helfen.
Ja, rette dich selbst.
Du bist doch der Messias.
Komm herunter vom Kreuz.
Lass uns doch eins deiner Wunder sehen.
Jesus wurde zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz geschlagen, in Erfüllung der jahrhundertealten Prophezeiung der Propheten Gottes.
Das Gewand hat kein gewöhnlicher Mystiker getragen.
Hey, lass los! Verreiß es doch nicht! Wisst ihr was? Wir würfeln drum!
Ja, gute Idee!
Wenn ich sechs schaffe, bekommt die Beute! Finde ich dran!
Lass uns.
Ja!
Ach, hast du ein Glück! Und jetzt hast du es gewonnen! Was machst du damit?
Und sie brachten eine Tafel über ihm an. Auf ihr stand: Das ist der König der Juden.
Hey,
Hilf dir selbst, wenn du der König der Juden bist.
Bist du nicht der Messias? Hilf dir selbst und uns.
Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst.
Ich verspreche dir, heute noch wirst du im Paradies sein. Mit mir.
Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, und sie dauerte bis zur neunten Stunde.
Lege ich meinen Geist.
Als der Hauptmann sah, was geschehen war, sagte er:
Gepriesen sei Gott. Das war wirklich ein gerechter Mensch.
Ich möchte uns jetzt den Bibeltext lesen, der dieser Szene aus dem Jesusfilm zugrunde liegt. Aus Lukas 23, die Verse 33 bis 49. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten: Hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst
und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Nimmst du Gott noch immer nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er. Aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch und Jesus rief laut: Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte: Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig. Er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt. Auch die Frauen, die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die Frauen sahen dies alles mit an. Lass uns miteinander anschauen, was da geschieht mit Jesus und um Jesus herum, bevor er stirbt. Was ich dort wahrgenommen habe, hat mich tief berührt. Da wird Jesus gekreuzigt, er erleidet unglaubliche körperliche Schmerzen. Wir haben das in dem kurzen Filmausschnitt vor Augen geführt bekommen. Und jetzt hängt er da, allein mit sich und seinen Schmerzen. Das Blut sickert aus seinen Wunden, das Atmen schwellt ihm schwer und er betet. Und dann gibt es eine Reihe von Begegnungen mit Jesus. Und denen ist eins gemeinsam. Jesus erfährt Spott. Eine Welle von Spott. Lass uns das anschauen. Da sind zuerst die Ratsmitglieder. Einige von ihnen, Mitgliedern des Hohen Rates, treten an sein Kreuz heran und verspotten, verhöhnen Jesus. Sie sagen: Andern hat er geholfen. Man könnte es auch übersetzen: Andere hat er gerettet. Ja, und das stimmt ja. Jesus hat viele Wunder getan. Das ist Gespräch in ganz Israel geworden. In Lukas 6, Vers 19 lesen wir: Alle wollten Jesus berühren, denn es ging heilende Kraft von ihm aus und machte sie alle gesund. Sogar Tote hat er auferweckt. Viele Menschen in Israel haben ihre Hoffnung auf ihn gesetzt, ihm ihr Vertrauen geschenkt. Und andere, eben zum Beispiel die Hohepriester und Pharisäer, die Mitglieder des Hohen Rates, sie haben sich über ihn geärgert. Und jetzt hier am Kreuz verhöhnen sie Jesus, machen ihn lächerlich. Jetzt soll er sich selbst helfen, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er wirklich der ist, den uns Gott zum Retter bestimmt hat. Das ist ja schon ein heikler Punkt gewesen für Jesus. Von Gott als Retter gesandt, das war sein eigener Anspruch. Jesus hat das oft genug deutlich gesagt, wer er ist, was er tut und was seine Mission ist. Zum Beispiel Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und dann im Folgenden einige Aussagen aus dem Johannesevangelium. Jesus sagt: Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Ich bin das Brot, das das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Das ist sein Anspruch. Das ist die Mission von Jesus. Das hat ihn bewegt. Dafür hat er gelebt und gelitten. Und diesem Anspruch haben seine Jünger geglaubt. Und in dieser Situation am Kreuz, da kommen Menschen zuerst, die Mitglieder des Hohen Rates, und sie nehmen ihn in dieser für ihn so wichtigen Sache, sie nehmen ihn in seinem ganzen Sein nicht ernst. Schlimmer noch, sie machen ihn hier, gerade hier, lächerlich. Wenn du wirklich der bist, den Gott uns geschickt hat, wenn du wirklich der bist, für den du dich ausgibst, dann hilf dir selbst. Und ihre Botschaft hinter dieser Aufforderung ist klar: Jesus, du bist am Ende. Wir haben dich fertig gemacht. Du hast nichts mehr zu melden. Kein Gott wird dir helfen, weil du ein Scharlatan bist. Und dann kommen die Soldaten. Auch sie, so hören wir es in dem Bibeltext, machen sich lustig über ihn. Sie reichen ihm Essig. Und dann sagen sie ihm: Hilf dir selbst, rette dich selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Die Soldaten haben über Jesus im Auftrag von Pilatus ein Schild angebracht. Dies ist der König der Juden. Für sie, als gestandene Kriegsmänner, ist das ein Witz. So sieht doch kein König aus. Und dann eben wieder diese Worte, diesmal aus dem Mund der Soldaten: Rette dich selbst, hilf dir selbst, wenn du wirklich der bist, der du zu sein vorgibst. Und die Botschaft dahinter: Jesus, wir sehen nichts Königliches an dir. Du hast keine Macht, du hast keine Verbündeten, du hast keinen, der dir hilft. Dann geben sie ihm Essig, ein bitteres, scharfes, unangenehmes Getränk, das vermehrt nur die Schmerzen und den Durst. Auch die Soldaten machen Jesus in seinem tiefsten Anspruch, in seiner Lebensaufgabe lächerlich. Sie nehmen ihn nicht ernst, sie verspotten ihn und quälen ihn zusätzlich. Was denkt ihr? Was macht das wohl mit Jesus? Steht er da souverän drüber als Gottes Sohn? Nein. Jesus ist in dieser Situation Mensch wie wir. Das trifft ihn genauso, wie es uns treffen würde. Er leidet an diesem entwürdigenden Spott. Er leidet daran, nicht ernst genommen zu werden. Er leidet daran, unverstanden zu bleiben, lächerlich gemacht zu werden. Und denken wir an seine Jünger. Sie haben ihm vertraut und geglaubt. Sie sind ihm gefolgt. Sie stehen dabei. Sie müssen zuschauen, wie Jesus vor ihren Augen demontiert wird. Nicht nur getötet, hingerichtet, sondern lächerlich gemacht wird. Und wie muss Jesus daran leiden, dass seinen Jüngern dieser Anblick zugemutet wird? Und dann kommt als drittes der Spott des Mitgekreuzigten. Da erreicht diese Welle von Hohn, die sich über Jesus ergießt, ihren Höhepunkt. Selbst einer der beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt sind, stimmt in den Chor der Spötter ein. Bist du nicht der versprochene Messias, der Christus? Und wieder: Dann hilf dir doch selbst. Dann rette dich selbst und uns. Und die Botschaft dahinter: Jesus, hör auf. Lass es gut sein. Das war eine schöne Idee mit dem Sohn Gottes sein, aber jetzt bist du genauso am Ende wie wir. Vergiss es. Warum erzähle ich das? Was für eine Bedeutung hat diese Woge von Spott und Hohn, die sich über Jesus ergießt, für uns? Wenn wir Ablehnung und Verachtung erleben, wenn wir, obwohl wir vielleicht mit bester Absicht gehandelt und geredet haben, lächerlich gemacht werden, verspottet und verhöhnt werden, dann haben wir in Jesus ein Gegenüber, einen Ansprechpartner, einen Freund, der uns versteht, der das, wie wir, erlitten hat und der mit uns leidet. Vielleicht kennst du sowas. Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz. Du wirst abgelehnt, lächerlich gemacht, fertig gemacht, ausgegrenzt. Vielleicht kennst du so etwas aus deinem Umgang mit deinen Kindern oder aus deinem Umgang mit deinen Eltern. Vielleicht geht es uns aber auch so, wenn wir den Auftrag von Jesus ernst nehmen, dass er uns sendet, wie er selber gesandt war, anderen Menschen die gute Nachricht, das Evangelium zu bringen. Und dann werden wir sicherlich nicht nur auf begeisterte Resonanz stoßen. Wir werden auch, und ich vermute einmal gar nicht so selten, auf Unverständnis, Desinteresse, Ablehnung, vielleicht auch Spott und Hohn stoßen. Das tut weh. Das verletzt. Das verwirrt und das entmutigt. Und wir haben ja ähnlich wie Jesus am Kreuz nicht viel vorzuweisen. Das sieht ziemlich schwach aus. Unser Leben, unsere Gemeinde, wo ist da Gottes Macht, die sichtbar wird? Manch einer, der ausgezogen ist, das Evangelium mitzuteilen, ist von anfänglicher Begeisterung zur Zurückhaltung übergegangen, hat sich zurückgezogen, vielleicht resigniert. Wie geht es dir da? Ich kann das sehr gut aus eigener Erfahrung, aus meiner Zeit in Berlin sagen, so viel Reserviertheit, Desinteresse und Missverständnis habe ich erlebt in meinem Versuch, Gemeinde zu bauen für Menschen, die auf der Suche nach den Fragen, nach dem Sinn des Lebens sind. Diese Kreuzigungsgeschichte macht uns Mut. Jesus hat das auch erlebt, diese Ablehnung seiner Botschaft, seiner Sendung, seiner Liebe, seiner selbst. Er leidet mit uns, wenn wir das so erleben. Er ist an unserer Seite, er versteht uns. Er ist unser Leidensgefährte und er tröstet uns. Das ist das eine, dass Jesus dort auf Golgatha am Kreuz Spott und Ablehnung auch für uns getragen hat. Spott und Ablehnung, die uns treffen. Auch das hat Jesus mit uns und für uns getragen. Dann gibt es aber noch eine andere Beobachtung. Gott offenbart sich in dieser Geschichte am tiefsten Punkt. Wir haben hier eine schwarze Dekoration und es steht eine Kerze hier, die nicht brennt. Als ein Zeichen dafür, dass das wirklich einer der dunkelsten Momente in der ganzen Bibel und in der ganzen Menschheitsgeschichte ist, was dort am Kreuz geschehen ist. Aber wir sehen, wie Jesus in seiner größten Schwachheit und Ohnmacht von einem anderen Menschen als Sohn Gottes, als König erkannt wird. Wir sehen, wie ein Mensch Jesu Größe und Bedeutung erkennt, zum Glauben kommt und gerettet wird. In dieser Situation. Ich spreche von dem anderen, von dem zweiten Mitgekreuzigten. Als der erste Jesus verspottet, reagiert der andere und er weist ihn zurecht. Er sagt, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tode verurteilt wie wir, wie er. Aber du bist es mit Recht. Er wirft ihm vor, du nimmst Gott nicht ernst. Du stehst unter demselben Todesurteil wie Jesus, aber im Gegensatz zu diesem mit Recht. Du wirst dich vor deine Schuld vor Gott rechtfertigen müssen. Mit anderen Worten, er sagt, wenigstens hier, jetzt, in den letzten Minuten deines Lebens, nimm Gott ernst. Und dann erkennt er selbst seine eigene Schuld an. Er sagt, wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Gleichzeitig hat er also begriffen, dass es mit Jesus ganz anders ist als mit ihm, dass der eben unschuldig ist. Und dann bittet er Jesus, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Es gibt ja von dem Bibeltext in der griechischen Grundfassung verschiedene Lesarten. Das hängt damit zusammen, dass viele unterschiedliche Manuskripte überliefert wurden. Und da gibt es auch eine andere Lesart, die auch ganz gut bezeugt ist. Und dann heißt es, denk an mich, Jesus, wenn du wiederkommst, wenn du kommst als König. Und diese Lesart macht noch deutlicher als die erste. Dieser Mann am Kreuz rechnet damit, dass Jesus der Messias, der Gottessohn, der Sohn Gottes, der als König und Herr am Ende der Welt wiederkommt, ist. Wie hat er das verstanden? Wie kommt es, dass er das kapiert hat? Das ist Gottes Eingreifen. Im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 44, sagte Jesus einmal, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn ziehen, zu mir ziehen. Und dieser Mann, den hat Gott der Vater zu Jesus gezogen. Und Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Hier handelt Jesus trotz dieser entwürdigenden äußeren Umstände in königlicher Vollmacht und öffnet ihm die Tür zum Paradies. Nicht erst am Ende der Zeit, sondern sogleich, heute, mitten in dieser tiefsten Dunkelheit, am Kreuz auf Golgatha leuchtet hier Gottes Größe und Herrlichkeit auf. Und das ist für uns unglaublich tröstlich. Jesus wird nicht erkannt als der Herr und König, weil wir ein so kraftstrotzendes, erfolgreiches, geistliches Leben führen, weil unsere Gemeinde eine so hohe Qualität hätte, weil wir den Glauben an Jesus so überzeugend kommunizieren können, sondern weil vielleicht gerade in unserer größten Hilflosigkeit und Ohnmacht Gott sich zeigt und einen anderen Menschen auf Jesus hinweist und zu Jesus hinzieht. Erinnern wir uns an dieses Anspiel. Es endete damit, wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Wie kommt es dahin, dass wir, dass du vielleicht heute Abend zum ersten Mal ganz neu oder ganz neu verstehst, dass Jesus dir alles geben kann? Und dass er dir alles gegeben hat am Kreuz für dich, sein Leben für dich. Dahin kommt es, wenn du wie der zweite Mitgekreuzigte dich an Jesus wendest und ihm bittest, denk an mich, Jesus, hilf mir. Und wenn du dann dabei eine Ahnung hast, dass Jesus wirklich der König ist, der Sohn Gottes, der alle Macht hat, dein Leben in die Ewigkeit zu bewahren, auch wenn seine Präsenz hier auf der Erde schwach anmutet und seine Leute dich hier nicht wirklich überzeugen. Dass du das tun kannst, dass du so zu Jesus beten kannst, das ist nicht deine Leistung. Das ist Gottes Geschenk, das ist Gottes Gnade. Er macht das möglich. Und dafür möchte ich jetzt beten. Vielleicht möchtet ihr danach auch in der Stille für euch beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du deine Liebe und deine Größe dem Mann am Kreuz neben Jesus offenbart hast. Danke, dass sein Herz offen war, dass er nicht gespottet hat, dass er sich an dich, Jesus, gewandt hat. Herr, ich bitte dich, hilf du jedem, der sich das hier wünscht, dich zu verstehen und zu erkennen. Herr, ich bitte dich, dass du dich zeigst, dass du dich offenbarst. Lass uns trotz aller Ohnmacht und Schwachheit, die oft in uns und um uns ist, Jesus, dich erkennen. Danke, dass du hineingekommen bist in die größte Dunkelheit damit wir da nicht alleine sind, damit dort dein Licht aufleuchtet. Herr, wir brauchen das in dieser Welt, in der wir stehen. Amen. Noch einmal ein letzter Gedanke. Die Geschichte der Kreuzigung zeigt uns, dass der ewige Gott es liebt, hier auf der Erde in menschlicher Schwachheit seine Herrlichkeit zu zeigen. Er will das so. Das ist ein Geheimnis. Und das ist aber auch unsere Hoffnung. Das ist unser Trost und das ist unsere Kraft.
Bevor wir uns auf das Abendmahl vorbereiten, was wir gleich gemeinsam einnehmen wollen, singen wir noch einmal gemeinsam: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Wenn wir gleich das Abendmahl gemeinsam feiern, dann können wir das tun in dem Gedächtnis daran, dass unsere Schuld bezahlt ist. Die Strafe ist getilgt. Jesus hat sie auf sich genommen, er ist ans Kreuz gegangen. Für dich und für mich. Ihr habt am Anfang hoffentlich alle einen Nagel bekommen. In dem Film war dieser Nagel sehr deutlich zu sehen. Er war wesentlich stärker als dieser, den wir in den Händen halten. Was habt ihr mit diesem Nagel gemacht während dieser Zeit, vom Eingang bis jetzt? Ist er euch lieb geworden? Ist er irgendwo in eure Tasche hineingeraten? Ist er da unten irgendwo verschwunden? Habt ihr ihn in der Hand gehalten, festgehalten. Ist er euch irgendwie vielleicht schon lieb geworden, weil man hat ja etwas in der Hand. Ist er vielleicht zum Ärgernis geworden für andere, weil er auf die Erde gefallen ist? Wie ist das mit unserem Leben? Wie ist das, was alles so in unserem Leben vorkommt? Was ist uns lieb geworden? Was ist uns ja irgendwie so untergekommen? Was sind diese Dinge, die, wo wir schuldig werden, aber wo wir es gar nicht mehr merken? Ich habe diesen Nagel extra verteilen lassen. Er kann uns ein Symbol sein, dass dieser Nagel, dieser mein Nagel, in Jesu Hände geraten ist. Und Jesus hat seine Hände ausgestreckt und hat gesagt, ja, schlag deinen Nagel, deine Schuld, dein Versagen in meine Hände. Ich trage es für dich. Und das Schöne ist, das ist wirklich das Schöne, wir müssen diesen Nagel nicht festhalten. Wir dürfen, auch wenn er uns so lieb geworden ist, wieder abgeben. Weil er ist bei Jesus. Jesus hat alles getilgt. Wir müssen ihn nicht immer wieder hervorkramen. Und deswegen habe ich hier vorne einen Korb hingestellt, eine Schüssel. Da liegt auch ein Hammer drin. Da dürft ihr den Nagel abgeben. Wenn es euch wichtig ist, zu zeigen, ja, meine Schuld ist vergeben. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Der Blutstropfen, die rote Rose, symbolisiert das. Jesu hat sein Blut vergossen für dich und für mich. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann bitte ich euch, das folgendermaßen zu tun. Lasst uns durch den Mittelgang hier nach vorne kommen. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, den Nagel in den Korb legen und dann euch nach rechts und nach links verteilen und Brot und Wein zu euch nehmen und dann über die Außengänge wieder zu eurem Platz. Wir möchten jetzt einen Moment der Stille haben, wo ihr für euch persönlich darüber nachdenken könnt, was es bedeutet, dass Jesus für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, all unser Versagen, unsere Schuld auf sich genommen hat. Die persönliche Stille wird begleitet durch ein Musikstück. Wenn das Musikstück zu Ende ist, haben wir die Möglichkeit, Gebetsgemeinschaft zu halten, laut zu beten. Bitte euch, das laut zu tun, aber kurz, sodass jeder drankommen kann, der möchte. Lasst uns einen Moment stille sein. Thank you.
Herr Jesus Christus, danke, dass du uns jetzt durch das Abendmahl Anteil gibst, neu Anteil gibst an deinem Sterben. Danke, dass wenn wir das Brot nehmen, dass wir teilhaben an deinem Leib, den du für uns dahingegeben hast. Danke, wenn wir aus dem Becher trinken, dass wir wirklich durch dein Blut mit dir verbunden sind, das du für uns vergossen hast. Amen. Ich lese uns die Einsetzungsworte, wie wir sie im ersten Korintherbrief finden. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr davon trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Ich bitte jetzt, dass die Austeilen mit nach vorne kommen. Tom Stede, Arne Völkel und Jörg Dittmann. Denkt an den Abendmahlsbecher, über den wir das Dankgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, den wir essen alle von dem einen Brot. Tom Stede und ich werden jetzt danken für das Brot und für den Becher.
Vater, danke für das Brot, das du uns gibst. Danke, dass es uns klar macht, dass dein Leib für uns gebrochen ist, dass du dich hast dahingeben lassen und dass du gehorsam warst. Ich möchte dich bitten, dass es uns bewegt, dass es uns deutlich macht, dass es dein Leib für mich gebrochen.
Und lieber Herr, danke für den Becher mit dem Traubensaft oder dem Wein. Und danke, dass das für dein Blut steht, das du für uns vergossen hast und mit dem du einen Bund für uns geschlossen hast. Und wenn wir das Abendmahl nehmen und wenn wir aus dem Becher trinken, dann bekräftigst du diesen Bund, dann erneuerst du ihn. Herr, danke dafür, dass du mit deinem Leben dafür bezahlt hast, dass dieser Bund zwischen dir und uns existiert. Ich bete dich an, Herr. Amen. Wenn du dich auf diesen Bund mit Jesus einlassen möchtest, neu einlassen möchtest, dann lade ich dich gleich ein, komm nach vorne und nimm das Abendmahl. Wir haben an zwei Tischen das wunderschön hergerichtet. Aber es sind nicht wir, die hier vorne stehen, die dazu einladen, sondern es ist Jesus Christus selbst, der uns einlädt, mit ihm diese Gemeinschaft, diese Mahlgemeinschaft zu haben. Und wenn du dich darauf einlassen möchtest, wenn du dein Leben mit Jesus Christus als deinem Herrn verbinden willst, dann komm nach vorne. Ich lese uns jetzt noch einen
einige Worte zur Einladung. Kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr dem Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und der sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen im Glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Bitte kommt.
Wir schließen das Abendmahl ab mit dem gemeinsamen Lied »Für mich gingst du nach Golgatha«. Ich wünsche mir, dass wir dieses Lied nicht ganz so langsam singen, sondern fröhlicher. Wer kann diese Liebe begreifen? Wer kann das erfassen, was für dich und für mich geschehen ist? Aber danken dürfen wir. Und wir dürfen uns am Ende dieses Gottesdienstes freuen. Freuen darüber, dass Jesus da ist und dass er mit uns geht, dass er uns nicht allein lässt und nicht im Stich lässt. Wir dürfen weiterschauen. Wir dürfen auf Ostern schauen. Nicht lange hin. Deswegen lade ich Sie ein für Sonntag, das Fest der Auferstehung mit uns gemeinsam zu feiern. Die Freude darüber, dass Jesus nicht bei den Toten geblieben ist, dass er auferstanden ist. Für dich und für mich. Und das ist allen Grund, fröhlich zu sein und zu danken. Wir hatten diesen Gottesdienst recht ruhig gehalten. Ruhig schon alleine von der Dekoration. Ruhig von den Liedern. Um die Stille, um das uns bewusst zu machen, was geschehen ist. Aber wir dürfen weiterschauen und dazu lade ich Sie ein. Bleibt nicht hier stehen, geht weiter. Jesus ist mit euch. Es ist eine Hilfe vielleicht auch, durch den Ostergarten zu gehen. Bis Montag ist noch Zeit dazu. Nehmt Freunde mit, nehmt Leute mit, die euch wichtig sind. Führt sie dadurch, nehmt sie mit hinein in dieses Geschehen. Aber nicht nur, wenn der Ostergarten vorbei ist, sondern auch darüber hinaus. Geht zu euren Nachbarn, zu euren Arbeitskollegen, in eure Verwandtschaft. Redet darüber, bezeugt, was Jesus für euch getan hat. Wir wollen jetzt gemeinsam zum Abschluss beten. Das Gebet, das der Vater uns gelehrt hat. und empfangen anschließend den Segen und stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr Jesus Christus segne dich mit der Gewissheit, dass wegen seines Todes am Kreuz, den wir heute zu Karfreitag angeschaut haben, der Weg frei ist zu Gott, zum Vater und zu ihm. Die Tür ist aufgetan. All das, was im Weg steht, ist ausgeräumt. Mit dieser Gewissheit segne dich Jesus. Diese Gewissheit begleite dich, dass du von Gott geliebt und angenommen bist, dass du mit ihm in ungetrübter Gemeinschaft bist, durch Jesus Christus. Und dies sei der Friede, der über deinem Leben steht, heute und an jedem weiteren Tag. Amen.
Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten, einen schönen Karfreitagabend und ich wünsche mir, dass wir uns Ostern wiedersehen.